Endlich wieder Zeit für Mensch Mannheim. Nach kurzer Pause über Pfingsten müssen wir uns endlich wieder über die Themen unterhalten, über die ganz Mannheim spricht. Und was liegen da für Wochen hinter uns? Bisschen sind wir immer noch sprachlos über das, was am 31. Mai auf dem Marktplatz passiert ist. Und trotzdem müssen wir heute dringend sprechen. Mein Name ist Florian Karlein und mit mir im Studio sitzt wie immer mein Kollege Timo Schmidhuber.
Ja, hallo zusammen, auch von mir. Ja, Florian, du hast es schon angesprochen. Es geht natürlich um die Messerattacke, die vor knapp 2 Wochen auf dem Marktplatz passiert ist und die uns immer noch in den Knochen sitzt, uns umtreibt und beschäftigt. Jeder weiß, was passiert ist. Ein 25-jähriger Afghane hat den Islamkritiker Michael Stürzenberger an seinem Stand angegriffen. Bei dem ganzen Vorfall wurden 5 Menschen verletzt und der Polizist Ruben Lauer mit 2 Messerstichen getötet. Am Ende ist der Attentäter von einem weiteren Polizisten niedergeschossen worden. Über die Hintergründe der Tat ist bislang noch nicht so viel bekannt. Wir zeichnen am Donnerstag auf, wie immer. Bis dahin konnte der Attentäter noch nicht vernommen werden. Durch diese ganze Tat und auch die Demos danach war Mannheim bundesweit in den Schlagzeilen.
Es macht ja auch immer noch fassungslos, was da passiert ist.
Das wird uns auch alle noch eine Weile beschäftigen. Uns als Redaktion hat die Messerattacke auch heftig gefordert. Das Interesse der Menschen an seriösen Informationen war natürlich riesengroß. Und das haben wir auch in unseren Klickzahlen und an den Rückmeldungen an die Redaktion gemerkt. Wir waren deswegen auch gleich mit mehreren Reporterinnen und Reportern in den vergangenen Wochen im Einsatz. Viele waren ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt. Wir werden zwar heute nicht mehr im Detail auf die Tat eingehen, aber Florian,
beschäftigen wird es uns wahrscheinlich trotzdem über das Thema, das wir heute sprechen. Und wenn ihr Hintergründe, Einordnungen und Analysen rund um den Marktplatz nachlesen wollt, das geht natürlich auf mannheimer-morgen.de. Aber wir wollen heute über die Kommunalwahl sprechen. Seit Dienstagnachmittag gibt es ja das Ergebnis. Der neue Gemeinderat steht fest, alle 48 Köpfe. Und genau das müssen wir heute mal genauer analysieren.
Genau, und da wird es einige zu sprechen geben. Deswegen haben wir heute auch 2 Gäste im Studio. Eigentlich wollten wir am liebsten so eine Elefantenrunde machen mit allen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Aber da wäre der Mischa, unser Producer hier, glaube ich, durchgedreht. Deswegen haben wir uns jetzt einfach auf 2 Gäste geeinigt. Wir haben die beiden Spitzenkandidierenden der beiden Parteien eingeladen, die die meisten Stimmen bekommen haben bei der Wahl. Ob sie jetzt Wahlgewinner sind oder nicht, schon allein das ist eine schwierige Frage, über die wir heute sprechen müssen. Mir gegenüber sitzt eine junge Politikerin, die aber trotzdem schon sehr viel Erfahrung in der Kommunalpolitik hat. Sie ist 1996 geboren, sie wohnt in Seckenheim und sie sitzt seit 2019 im Gemeinderat und ist seit April 2022 auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie studiert derzeit Umweltingenieurwesen in Darmstadt. Den Weg zu uns ins Studio in der Dudenstraße hat sie bestimmt ganz ohne Probleme gefunden, denn sie hat vor ihrem Studium hier eine Ausbildung zur Medienkauffrau bei der Haas Mediengruppe absolviert. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, welcome home, die Spitzenkandidatin der Mannheimer Grünen, Nina Wellenreuter.
Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin gespannt.
Und auch bei uns im Studio ein Mann, ich glaube, das darf ich so sagen, mit noch mehr kommunalpolitischer Erfahrung. Er sitzt 10 Jahre länger im Gemeinderat, also seit 2009, war von Anfang an stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und ist seit 2017 auch der Fraktionschef. 1975 geboren, er wohnt auf dem Pfingstberg und ist Rechtsanwalt und nicht zum ersten Mal bei Mensch Mannheim zu hören. Ganz am Anfang der Aufnahmen war er schon mal hier mit Chefredakteur Carsten Kammholz. Also auch hier welcome back, Claudius Kranz.
Vielen Dank, ich freue mich, wieder da zu sein.
Bevor wir auf die Ergebnisse der Wahl schauen, muss man natürlich sagen, dass der Vorfall auf dem Marktplatz den Wahlkampf-Endspurt natürlich massiv überlagert hat. Die SPD hatte an dem Wochenende sogar angekündigt, den Wahlkampf nach dem Vorfall vorübergehend einzustellen. Auch wir hatten ein paar Tage später unser MM-Stadtgespräch mit den Spitzenkandidierenden. Auch das haben wir komplett umgeplant und haben ganz andere Inhalte nochmal auf die Tagesordnung genommen, als wir eigentlich vorhatten. Frau Wellenreuter, wie haben Sie die schrecklichen Ereignisse von jenem Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz inzwischen verarbeitet?
Tatsächlich richtig verarbeitet kann man das nicht nennen. Es ist so viel passiert an diesem Freitag. Ich war noch nie so hautnah gefühlt an so einer Tat dran. Also ich war nicht vor Ort, aber man wurde ja direkt mit Videos konfrontiert, mit Nachrichten, die sich überschlagen haben, auch unseriösen Nachrichten. Es war wirklich ganz, ganz schlimm, dass inmitten unserer Stadt, inmitten einer Stadt, die eigentlich auch dafür steht, dass man gut zusammenleben kann, egal was für Meinungen man vertritt, man kommt irgendwie doch immer wieder ins Gespräch und es war ganz schlimm. Der Wahlkampf war generell geprägt von einer hitzigen Stimmung und das hat natürlich dann nochmal dem Ganzen den Deckel draufgesetzt. Wir haben nicht aufgehört, Wahlkampf zu machen, weil wir schon das Gefühl hatten, die Menschen wollen drüber reden. Deswegen haben wir da auch weitergemacht. Das Stadtgespräch, Sie haben es gesagt, hatte einen anderen Charakter, hat aber auch nochmal gezeigt, wie die demokratischen Parteien Dinge zusammen auch bewerten können und wie wir auch zusammenstehen. Wir haben ja drüber überlegt, ob man sagt, okay, vielleicht ist es nicht der richtige Rahmen nach so einer Tat. Aber ich glaube, das Gespräch hat sich dann doch gut entwickelt und die Menschen sehen sich einfach auch nach einer Einordnung und auch nach einer politischen Bewertung. Von daher war das, glaube ich, der richtige Schritt in die Richtung.
Das Stadtgespräch gibt es übrigens auch auf mannheimer-morgen.de nochmal komplett zum Nachschauen. Herr Granz, die 15 Tage seit der Tat, haben die gereicht, um jetzt auch so ein bisschen wieder zur Tagesordnung überzugehen?
Ich glaube nicht, dass man jetzt direkt zur Tagesordnung übergehen kann. Morgen ist ja erst nochmal die große Trauerfeier. Ich glaube, da werden auch nochmal ganz viele Leute in dem Außenbereich des Rosengartens sein und mit trauern wollen und der Polizei nochmal zum Ausdruck bringen wollen. Ein Dank für das, was sie tagtäglich leistet und welcher Gefahr sie sich im Prinzip immer tagtäglich aussetzt. Zur Tagesordnung übergehen kann man, glaube ich, auch politisch nicht. Das, glaube ich, ist viel weniger eine Frage der Kommunalpolitik, sondern so ein bisschen der insgesamt Gesellschaftspolitik in Deutschland. Wie geht man miteinander um? Das ist auch kein Mannheimer Phänomen. Also das ist ja ein Zufallsprodukt, dass das in Mannheim passiert ist. Weder der Herr Stürzenberger als derjenige, der angegriffen werden sollte, ist Mannheimer. Der hat nur hier eine Veranstaltung gemacht. Auch der Attentäter ist kein Mannheimer. Insofern will ich das auch an der Stelle, glaube ich, nochmal unterstreichen, dass so wie wir in Mannheim zusammenleben, es eigentlich im Großen und Ganzen gut funktioniert. Und dass das jetzt nicht irgendwie so negativ mit Mannheim konnotiert wird, das wäre auch nochmal meine Botschaft, die ich gerne mit rüberbringen würde, weil es eben halt tatsächlich in Mannheim gut funktioniert.
Wir werden auch bei unserer Wahlanalyse nochmal auf das Thema Marktplatz kommen. Lassen Sie uns mal zunächst auf die Ergebnisse der Wahl schauen. Ich mag jetzt keine Prozentzahlen ablesen, weil dann schalten die Zuhörerinnen und Zuhörer aus. Ich würde jetzt einfach mal mich auf die Sitze im neuen Gemeinderat konzentrieren. Die CDU ist stärkste Kraft, hat 10 Sitze bekommen. Das ist einer mehr als beim Wahlergebnis vor 5 Jahren. Die Grünen haben 9 Sitze, sind 3 weniger als 2019. Die SPD hat 9 Sitze, das ist einer weniger. Dann folgt die AfD mit 7 Sitzen, das ist ein Plus von 3. Die Mannheimer Liste hat 3 Sitze, einen verloren. Die FDP bleibt gleich mit 3 Sitzen und die Linke zieht mit 2 Sitzen in den neuen Gemeinderat ein. Ein weniger, als sie 2019 hatte. Dann gibt's Parteien und Gruppierungen, die je 1 Sitz errungen haben. Das sind 5 Stück. Mittelstand für Mannheim, die Tierschutzpartei, die Satirische Partei, die Mannheimer und die Klimaliste. Herr Granz, ich habe es gesagt, Sie sind die stärkste Fraktion. Fühlen Sie sich als der Wahlsieger?
Ja.
Warum?
Sie haben es ja eben gesagt, wir hatten gewisse Ziele uns gesetzt und gesagt, wir wollen gerne zulegen. Und wir wollen gerne stärkste Fraktion sein und wir wollen, dass das bisherige feste Bündnis mit einer rot-rot-grünen Mehrheit aufgebrochen wird. Und bei allen 3 Wahlzielen haben wir Erfolg gehabt.
Stimmt, aber kaufen können Sie sich nichts dafür, kann man jetzt mal ganz salopp sagen, weil für eine bürgerliche Mehrheit reicht es ja nicht. Also bürgerliche Mehrheit, Sie, Mannheimer Liste, FDP.
Dass es in dieser Konstellation keine Mehrheit geben würde, das war von Anfang an klar. Jeder, der gedacht hat, FDP, Mannheimer Liste und CDU würden zusammen 24 Stimmen plus den Oberbürgermeister holen können, der hat, glaube ich, noch nie Wahlen mitgemacht und die aktuelle Situation auch nicht im Blick. Diese ganz großen 35-40%, die wir hätten erreichen müssen, um sowas dann am Ende des Tages hinzubekommen, das gibt's, glaube ich, heute auch nicht mehr. Deswegen war auch nicht unser Wahlziel zu sagen, wir als Bürgerliche bekommen eine eigenständige Mehrheit, sondern wir haben zunächst mal das Aufbrechen dieses rot-rot-grünen Bündnisses im Gemeinderat, wo dann nach einer Diskussion gesagt wird, jetzt lass uns abstimmen und dann gingen die Hände in dem Lager hoch. Jetzt müssen alle miteinander sprechen, um Mehrheiten zu erzielen. Und tatsächlich muss man mit Argumenten und mit Überzeugungskraft daran arbeiten, das beste Ergebnis zu finden. Dieser alte Bibelspruch, Suche der Stadt Bestes, muss da jetzt wieder tatsächlich gelebt werden und das finde ich eigentlich gut.
Trotzdem nochmal die Nachfrage. Klar, es war keine bürgerliche Mehrheit zu erwarten. Dennoch war es ja so, im vergangenen Jahr ist Christian Specht, Ihr Kandidat, zum Oberbürgermeister gewählt worden. Da war eine gewisse Euphorie da. Jetzt ist das bürgerliche Lager doch schon ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sie als CDU haben zugelegt, aber die ML hat verloren, die FDP ist gleich geblieben. Hätten Sie sich da nicht ein bisschen mehr erhofft fürs bürgerliche Lager, jetzt mal abgesehen von der Mehrheit?
Ja, also ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass die Mannheimer Liste oder auch die FDP nochmal zusätzlich davon profitieren. Aber ich kann jetzt nicht für deren Wahlkampf oder für deren Einbindung auch bundespolitisch, ich glaube, die FDP hätte vielleicht auch noch was reißen können, wenn sie jetzt im Moment nicht gerade in der Ampel gewesen wäre. War ja eigentlich schon aus meiner Perspektive für die FDP vor Ort eine hervorragende Leistung, dass sie nicht wie die anderen Ampelparteien Sitze verloren hat, sondern die Sitze halten konnte.
Woran lag es bei der Mannheimer Liste Ihrer Ansicht nach? Die haben sich ja viel vorgenommen.
Ich will jetzt hier nicht den Wahlkampf der Mannheimer Liste beurteilen. Ich habe es auch tatsächlicherweise für mich persönlich noch gar nicht analysiert. Deswegen kann ich dazu jetzt auch nichts sagen.
Dann greifen wir doch mal Bundespolitik und Ampel auf. Frau Wellenreuther, Sie grinsen schon, da müssen wir sprechen. Die Grünen haben in Mannheim 25% ihrer Sitze verloren und trotzdem scheinen sie ganz zufrieden zu sein. Wie kommt's?
Der Sonntag hat ja so gestartet, dass man die Ergebnisse oder die Prognosen zur Europawahl gesehen hat. Und das war natürlich schon ein epochal schlechtes Ergebnis für die Grünen. Und wäre das in Mannheim so gekommen, dann ja, wäre das eine Katastrophe gewesen. Von daher war das dann am Sonntag, als die SWR-Prognose kam, war das dann schon ein Aufatmen. Ich meine, der Wahlkampf war sehr intensiv und geht natürlich auch mit einem heim. Ich war Spitzenkandidatin, habe viel Zeit investiert in diesen Wahlkampf und wäre das Ergebnis so wie bei der Europawahl gewesen, dann hätte ich mir schon wirklich viele Gedanken machen müssen. 20% bei den aktuellen Umfragen und so weiter waren dann für mich schon ein Aufatmer. Deswegen, wir haben viel verloren, aber in der aktuellen Gemengelage dann doch ein passables Ergebnis eingefahren. Dass es nicht zu den 10 Sitzen gereicht hat, cremt mich, muss ich an der Stelle absolut zugeben. Aber die neue Fraktion ist, glaube ich, eine super Zusammensetzung. Von daher freue ich mich einfach über diese Zusammensetzung und was jetzt am Ende dann auch für Mannheim rausgekommen ist. Natürlich auch über mein persönliches Ergebnis, wenn ich das an der Stelle einmal freudig zu Protokoll geben darf. Habe mich mega gefreut über wirklich viel Zuspruch auch im Wahlkampf. Und ja, es wird gesehen, was wir machen. Und ich glaube, das spiegelt auch das Mannheimer Ergebnis einfach wieder.
Es ist ja so, die Grünen haben ja jetzt in Baden-Württemberg generell in Großstädten viel besser abgeschnitten als der Bundestrend. Trotzdem hat es mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Und ich habe es ja auch diese Woche in einem Kommentar geschrieben, dass die Grünen in Mannheim so ein gutes Ergebnis geholt haben. Da gab es in den vergangenen Jahren doch viele, sage ich mal, Unstimmigkeiten, vielleicht sogar Streitigkeiten in der Fraktion. Sie haben auch Kritik einstecken müssen im OB-Wahlkampf, weil das linke Lager nicht geschlossen agiert hat. Also ich fand jetzt so, das Momentum, wie man so schön sagt, war jetzt nicht so sehr in Mannheim auf Seiten der Grünen. Wie erklären Sie sich das Wahlergebnis trotzdem?
Ich weiß manchmal nicht, ob wir auch so einer kleinen Politikbubble sind, wo vielleicht auch manches gar nicht drüber hinaus wahrgenommen wird. Also diese Streitigkeiten, die wurden manchmal vielleicht auch ein bisschen aufgebauscht. Klar, es gab Konflikte, das ist aber, glaube ich, in einer sehr diversen Fraktion und natürlich auch in der Kommunalpolitik, wo auch verschiedene Menschen mit verschiedenen Interessen einfach aufeinandertreten, ganz normal. Ich habe es gesagt, wir waren viel unterwegs, wir waren sehr umtriebig, die letzten 5 Jahre, aber auch in dem Wahlkampf. Und das ist meiner Meinung nach der Erfolg, den wir dann auch für uns verbuchen können. Es ist absolut bemerkenswert, dass wir auch in einer Stadt wie Mannheim dieses Ergebnis erzielt haben. Wir sind eine starke Kraft, eine starke politische Kraft in dieser Stadt. Das kann, glaube ich, niemand mehr wegreden. Aber man muss sich schon auch angucken, in welchen Stadtteilen wir gut performt haben. Wenn wir uns die Mannheim-Karte angucken, haben wir ein Zentrum, das sehr grün geprägt ist, aber Ränder, die es absolut nicht sind. Und auch da mache ich mir sehr große Gedanken über unsere Stadtgesellschaft, wie wir da auch wieder zusammenführen können.
Herr Kranze, wo sehen Sie das Erfolgsgeheimnis von Ihrem Wahlkampf? Sie haben ja auch in vielen Stadtbezirken die Mehrheit geholt. Was hat für Sie den Erfolg von Ihrem Wahlkampf ausgemacht? Was denken Sie, warum haben die meisten dann doch CDU gewählt?
Es gab ja so ein paar Reizthemen in Mannheim und die Nina Wellenreuther hat ja eben schon angesprochen, wie so die Verteilung ist, wenn man sich die Karte anschaut. in den Vororten, in den ursprünglich mal selbstständigen Stadtbezirken Sandhofen, Seckenheim, Rheinau, Neckarau sind wir wieder vorne. Hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass an der Stelle sowas wie zum Beispiel ein Verkehrsversuch dort nicht realisiert hat. Weil die Leute gesagt haben, wie ich zum Beispiel auch auf dem Pfingstberg wohne, bin ich auf ein Auto angewiesen. Das war schon so ein Thema, das bei uns auch im Wahlkampf immer wieder aufgeschlagen ist. Ich glaube auch, dass die OB-Wahl, auch wenn Sie das vorhin negiert haben und auch in Ihrem Kommentar negiert haben, uns schon auch einen Rückenwind gegeben hat. Und wir auch versucht haben, eine sehr interessante Liste aufzustellen. Also der CDU ist ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch vorgeworfen worden, da ist zu wenig Leute mit Migrationshintergrund, die Liste ist zu eintönig oder so. Das war bei der Liste mit Sicherheit nicht der Fall. Wir hatten viele Kandidaten auch mit Migrationshintergrund, die unterschiedliche Gruppen angesprochen haben. Also wir haben auch zum Beispiel in Richtung der türkischen Community, die in Mannheim ja sehr stark ist, auch einen Wahlkampfakzent gesetzt und sind bewusst auch in die Innenstadt, in die H-Quadrate, G-Quadrate gegangen, haben dort vor Ort Gespräche geführt, Haustürwahlkampf gemacht, was es in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Es hat jetzt so direkt in der Innenstadt, glaube ich, auch noch nicht gefruchtet im Ergebnis, aber es hat einfach, glaube ich, auch eine Wirkung insgesamt gezeigt.
Also reingeschafft von Ihnen hat es mit Migrationshintergrund, wenn ich es jetzt richtig im Blick habe, nur die Frau Sengül-Engelhorn, ne?
Genau.
Sie sehen sich als Wahlgewinner, Herr Granz, Frau Wellenreuther, zumindest nicht als Wahlverliererin. Es gibt aber eine Partei, die hat ihren Sitzanteil im Gemeinderat fast verdoppelt, nämlich von 4 auf 7 Sitze. Muss man da nicht sagen, die AfD ist der eigentliche Gewinner der Mannheimer Kommunalwahl?
Also sicherlich gehört die AfD zu den Wahlgewinnern. Wer 3 Sitze dazu gewinnt, ist ein Wahlgewinner. Die Frage ist, warum? Und der Frage müssen wir, glaube ich, natürlich schon auch ein Stück weit auf den Grund gehen. Weil jetzt muss man mal sagen, aus meiner Betrachtung der Arbeit im Gemeinderat war jetzt die AfD-Fraktion keine Fraktion, die mit vielen inhaltlichen Anträgen überzeugt hätte, die irgendwo eine klare kommunalpolitische Vision verbreitet hat. Da sind wir, glaube ich, am Eingang der Sendung wieder zurück. Wenn jemand von diesem Attentat profitiert hat, dann, glaube ich, ist es schon die AfD, weil sozusagen dieses Thema die letzten 10 Tage total überschattet hat und klassischerweise AfD-Wähler mobilisiert hat.
Sie meinen das Thema Islamismus, Debatte,
genau.
Sicherheit.
Genau.
Frau Wellenreuther, was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für den Zugewinn der AfD?
Also für mich ist es kein Mannheim-Thema, sondern die AfD hat einfach von dem Bundestrend profitiert. Ich meine, in Mannheim haben sie 1% weniger als bei der Europawahl eingefahren. Von daher für die exzellente Arbeit der Mannheimer Fraktion wird es auf keinen Fall sprechen, weil die, weiß nicht, wie es hier im Raum gesehen wird, ist nicht wirklich präsent, setzt keine Akzente. Von daher ist es sicherlich kein Wahlgewinn jetzt in per se Mannheim. Es ist aber auf jeden Fall ein Weckruf. Immer wieder in jeder Wahl, dass die AfD Prozente hochklettert, muss uns zu denken geben. Und ich glaube, man kann hier auch nicht mehr nur von Protestwählern sprechen. Die Frage ist, und da bin ich mega auf das Kommunieren-Panaschieren-Ergebnis gespannt, weil wenn wir sehen, dass wir vielleicht auch als Grüne auf der einen oder anderen Liste vorgekommen sind, dann würde es ja dafür sprechen, die Menschen sehen schon irgendwie den Einsatz, den wir bringen hier auf kommunalpolitischer Ebene. Und vielleicht kann man sie dann doch wieder zurückholen auf ja, demokratische Wege. Und ja, wir müssen in die Stadtteile gehen und analysieren und fragen, warum wählt ihr die AfD? Und vielleicht das eine oder andere Thema dann doch nochmal im Gemeinderat aufgreifen. Per se ist es mir aber nicht erklärlich, was hier in Mannheim ein ausschlaggebender Punkt wäre, auf kommunaler Ebene AfD zu wählen. Die haben jetzt keine sehr kontroversen Entscheidungen die letzten Jahre getroffen, wo man sagen kann, boah, da muss man aus Protest jetzt eine antidemokratische Partei wählen.
Nach der Oberbürgermeisterwahl haben alle auf die Neckarstadt West geschaut, weil die Wahlbeteiligung da eklatant niedrig war. Muss man jetzt den Blick ein bisschen auf die Schönau und die Vogelstange richten, Herr Granz? In beiden Stadtteilen hat die AfD, meine ich, die meisten Stimmen geholt.
Wenn Sie mich fragen, dann ist es tatsächlich so, dass wir den Blick auf alle Stadtteile immer richten müssen. Und zwar gleichmäßig. In Käfertal Süd hat die AfD auch ein extrem gutes Ergebnis erzielt. Und da hatten wir, glaube ich, diese kontroverse Konstellation mit der Frage nach der Moschee. Das hat dort, glaube ich, schon auch was bewirkt. Aber ich will auch nochmal der Kollegin Wellenreuther insofern widersprechen. Die AfD mag in Mannheim 1% unter ihrem Europawahlergebnis geblieben sein. Man muss aber, glaube ich, immer so ein bisschen den Vergleich zu anderen Großstädten ziehen. Und in anderen Großstädten ist die AfD bei weitem nicht so stark gewesen. Karlsruhe, Heidelberg, um jetzt mal hier den nordbadischen Raum zu nehmen, da ist die AfD weitaus schlechter als in Mannheim. Und darüber müssen wir natürlich dann schon auch reden. Wir müssen schauen, wo sind die Punkte, wo die Unzufriedenheit in Mannheim gegebenenfalls sein kann mit kommunalpolitischen Entscheidungen oder warum können wir auch als CDU, dass die Grünen vielleicht nicht den klassischen AfD-Wähler abholen können, aber die SPD und die CDU hat sicherlich, zeigen ja auch die Wanderungsbewegungsanalysen, auch dorthin was verloren. Deswegen ist es die Frage, wie geht man damit um? Wie fängt man das inhaltlich auch wieder auf?
Und wie macht man's?
Ich glaube, wenn ich das allgemeine Rezept dazu hätte, dann würde ich nicht mehr bei Ihnen.
Hätten Sie es vor der Wahl schon angenommen?
Dann hätte ich es erstens schon vor der Wahl angenommen und ich würde wahrscheinlich nicht mehr bei Ihnen im Studio sitzen, sondern irgendwo im ARD und ZDF-Studio und würde erklären, wie wir jetzt Deutschland neu ausrichten.
Also Politik beratet euch die Lande tingeln.
Bis der Bundestagswahl nächstes Jahr ist noch ein bisschen Zeit. Könnt sich ja noch kurz Gedanken machen.
Ich nicht.
Nichtsdestotrotz, die 7 Sitze der AfD machen natürlich Mehrheitsbildung im Gemeinderat zukünftig ziemlich schwierig. Lass uns doch mal so ein Thema durchspielen. Die CDU bringt einen Antrag in den Gemeinderat ein, stimmt natürlich selbst dafür, bekommt die Stimmen von der Mannheimer Liste, der FDP und nehmen wir noch die MFM dazu, wären 17 Stimmen. Mit den 7 Stimmen der AfD gibt es eine Pattsituation und die Stimme des Oberbürgermeisters, Ihres Oberbürgermeisters, wäre entscheidend. Würden Sie das machen, Herr Kranz?
Also Sie müssen ja mal sehen, wie es tatsächlich im Mannheimer Gemeinderat läuft. Tatsächlich läuft es ja so, wir bringen einen Antrag ein, wie jede andere Fraktion auch, der steht dann wie heute auf der Tagesordnung des Gemeinderates und wird, ohne dass er im Gemeinderat behandelt wird, in die Ausschüsse verwiesen. Die Verwaltung bearbeitet dann vor der Ausschusssitzung diesen Antrag und sagt, entweder wir wollen diesem Antrag folgen und machen einen Beschlussvorschlag oder sie gehen in den Ausschuss und sagen im Ausschuss, wir sehen im Moment keine Möglichkeit, den umzusetzen mit folgenden Gründen. Wenn es eine Beschlussvorlage ist, dann ist es eine Beschlussvorlage der Verwaltung und des Oberbürgermeisters und der einzelnen Dezernenten und dann geht es in den Gemeinderat und wird im Gemeinderat als Beschlussvorlage abgestimmt. Wir haben es bisher immer so gehandhabt, dass wir in unserer Fraktion darüber entschieden haben, wie wir uns zu der Beschlussvorlage stellen. Und dann sind wir in den Gemeinderat gegangen. Wir haben ja schon so ungefähr gewusst aus der Beratung im Ausschuss, wie vielleicht die anderen Fraktionen ticken. Aber wir haben nie versucht, für jeden einzelnen Antrag irgendwo Mehrheiten zusammenzusammeln, sondern das ist die Diskussion im Gemeinderat. Und wenn dann sich im Gemeinderat Mehrheiten bilden, dann bilden sie sich so, wie sie sich bilden. Da gibt es keine Vorgespräche, da gibt es keine Koalition, da gibt es keine Absprachen. Deswegen ist die Diskussion, die jetzt teilweise da geführt wird, an der Arbeit des Gemeinderates eigentlich total vorbei.
Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine Beschlussvorlage von der Verwaltung gibt und für die gibt es dann solche Mehrheitsverhältnisse, wie sie Florian Kahlen gerade beschrieben hat, das heißt Mehrheit, bürgerliches Lager, AfD und Stimme des OB, dann hätte das doch schon einen faden Beigeschmack.
Ja, aber umgekehrt muss man doch mal sagen, also ich habe damit eigentlich überhaupt gar kein Problem, wie sich die Mehrheiten am Ende des Tages bilden, wenn ich nicht zur Mehrheitsbildung aktiv irgendwelche Koalitionen oder irgendwelche Absprachen treffe. Und die Absprachen gibt es nicht. Es wäre natürlich immer schön, wenn man eine breite Mehrheit für manche Vorhaben finden kann, aber das ist nun mal nicht so. Und man kann jetzt auch nicht sagen, also das würde ich kategorisch für unsere Fraktion ablehnen, wir stimmen einer Überzeugung, die wir haben, in der Beschlussvorlage nicht zu, nur weil die AfD zustimmen würde. Dann würden wir uns ja total lahmlegen an manchen Stellen, weil also jetzt, wo unterscheiden wir uns ganz fundamental von den Grünen, von den Linken oder von der SPD. Zum Beispiel beim Thema Finanzierung von Vorhaben durch Steuererhöhungen oder durch Neuverschuldung. Und da ist ja auch eine Grenze innerhalb der Ampel, das ist ja im Moment gerade das Problem. Und an der Stelle, ganz klar, würde ich doch zum Beispiel einer Steuererhöhung als Vorschlag von SPD und Grünen nicht zustimmen, auch wenn die AfD auch nicht zustimmt. Da kann ich doch nicht aus meiner politischen Überzeugung heraus sagen, nur weil die anderen das auch machen, mache ich nicht mit. Das würden auch unsere Wähler, glaube ich, überhaupt nicht akzeptieren, wenn wir unsere Positionen nicht als unsere Positionen vertreten und immer nur nach rechts rüberschauen und sagen, weil die mitmachen, machen wir nicht mit.
Frau Wellenreuther, was sagen Sie zu dieser Diskussion?
Bei der Gemeinderatsarbeit, da gebe ich dir absolut recht, Claudius. Was spannender ist, sind die Haushaltsberatungen. Und da haben wir ja die letzten Jahre, ich sehe diese, ja, die Mehrheit war, wie sie war. Da haben wir uns abgesprochen und natürlich dementsprechend unsere besten Ideen für Mannheim präsentiert. Nochmal, um das ganz zu Beginn zu dem Thema Grün, Rot, Rot. Man hat sich was bei gedacht, als wir entschieden haben. Also es waren immer fundierte, gut argumentierte Lösungen, die wir getroffen haben.
Herr Kranz schüttelt den Kopf, muss ich jetzt sagen, als Audiokommentar. Aber über
Köder
zur Demokratie, dass man über Positionen unterschiedliche Ansichten hat.
Okay, Spaß beiseite. Also Haushaltsberatungen laufen ja so ab. Die Verwaltung macht einen Vorschlag, der geht in den Gemeinderat und dann wird drüber beraten und die Fraktionen können dann noch Anträge stellen, wo es Änderungen gibt. Wenn wir uns jetzt die letzten Jahre angeguckt haben, da war dann zum Beispiel eine Streichung der Multihalle. Oder. Wenn jetzt aber die CDU sagt, okay, wir stellen ohne Rücksicht auf Verluste Anträge und sehen aus den Erfahrungen der letzten Jahre, wie die AfD da zustimmen wird, dann ist es schon eine Verantwortung, die die CDU hat, vielleicht drüber nachzudenken, was für Mehrheitsverhältnisse haben wir und was für Entscheidungen können daraus auch resultieren. Also da will ich euch nicht ganz aus der Verantwortung nehmen. Das muss man schon ein bisschen differenzierter in den Haushaltsberatungen zum Beispiel sich angucken, dass da keine Entschlüsse getroffen werden, weil man nicht drüber nachgedacht hat, was für eine Mehrheit im Hintergrund da ist. Und zu den Steuererhöhungen, wir haben im Kommunalwahlprogramm drinstehen, dass in der aktuellen Situation keine Steuererhöhungen anstehen. Von daher keine Sorge an die MM-Zuhörerin.
Bei den Haushaltsberatungen, da möchte ich gerne nochmal einsteigen. Und das Beispiel, das du gewählt hast mit der Multihalle, ist, glaube ich, ein ganz hervorragendes Beispiel. Wir haben das Thema Multihalle bei uns im Wahlprogramm stehen. Es war in dem 10-Punkte-Programm, wo wir gesagt haben, das macht den Unterschied aus zum Rest des Gemeinderates. Und wenn wir den Wählerinnen und Wählern ein Versprechen geben, dass wenn wir eine Chance sehen, einen solchen Antrag zu stellen, da Geld einzusparen und den Ausbau der Multihalle zu stoppen und ein anderes Bespielungsmodell einzuführen, dann würde das doch zu Politikverdrossenheit bei unseren Unterstützern und bei unseren Wählern führen, wenn wir das nur deswegen nicht machen, weil wir erwarten könnten, dass die Mehrheit mit der AfD zustande kommt. Also ich muss ja auch mal unter dem Gesichtspunkt das Ganze betrachten. Wir haben Wählerinnen und Wähler mit diesem Programm versucht zu überzeugen. Das ist genauso, wie wenn ihr jetzt sagen würdet, weil vielleicht urplötzlich die AfD für eine Sperrung der Innenstadt wäre, weil jetzt einer aus der Innenstadt da reingewählt worden ist. Wir machen das nicht mehr.
Mir geht es aber um einen ganz anderen Punkt. Die Mehrheitsverhältnisse haben sich jetzt verändert. Ihr habt in dem letzten Gemeinderat, wo ihr sicherlich keine Mehrheit für dieses Thema hattet, so einen Antrag gestellt. Unter anderem auch exorbitante Beträge für Sportvereine, wo es noch gar keine Entscheidungsgrundlage für gab. Das kann man aus einer Position rausmachen, wo man keine Mehrheit hat, wo man weiß, okay, man crasht damit nicht den Haushalt bei Mehrausgaben jetzt zum Beispiel. Jetzt aber haben sich die Mehrheitsverhältnisse geändert und deswegen muss man das schon mitdenken aus meiner Sicht.
Unsere Anträge, die wir gestellt haben, hätten niemals den Haushalt gecrasht, weil wir immer Gegenfinanzierungsvorschläge gemacht haben. Also wenn ich in Haushaltsberatung gehe mit meiner Fraktion, dann gibt es immer eine Liste, das wollen wir umsetzen, das kostet es. Und auf der anderen Seite gibt es Anträge, die Einsparungsvorschläge beinhalten und die beiden korrelieren, sodass unten das 0 auf 0 aufgeht. Und natürlich überlegen wir uns auch im Vorfeld, wenn der eine Antrag kostenintensiv auf einmal durchgehen würde und der Einsparvorschlag geht nicht durch, wie würde sich das auswirken? Also das ist bei uns schon immer in der Diskussion beachtet. Und natürlich ist es immer so, dass sobald man potenziell Mehrheiten generiert, man bei den Anträgen aufpassen muss. Gar keine Frage. Also wir werden jetzt nicht Anträge stellen, die den Haushalt crashen würden. Also da sind wir weit davon entfernt.
Es gibt ja auch, Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Kranz, die Möglichkeit, Mehrheiten zu finden, so dass es auf die AfD nicht ankommt. Jetzt erlebe ich Sie beide hier. Sie verstehen sich offenbar ziemlich gut. Sie duzen sich auch. Wird es jetzt in Mannheim vielleicht auch eine stärkere Zusammenarbeit von CDU und Grünen geben?
Wir sind ja schon immer im Gespräch. Also es ist ja nicht so, dass wir auch in den letzten Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Das hat, sagen wir mal so, vor roundabout 10 Jahren angefangen, als irgendwann die Melis Segman mal Fraktionsvorsitzende geworden ist. Ab dem Zeitpunkt haben wir uns auch regelmäßig Fraktionsspitzen immer mal wieder getroffen und uns unterhalten. Insofern ist es ja auch im Gemeinderat häufig nicht so, dass es so ganz festgefahrene Linien gibt. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen kommen alle Fraktionen nochmal sonntags vor den Haushaltsberatungen zusammen und stimmen sich nochmal ab und gucken, sondieren, wo gibt's Mehrheiten, wo gibt's keine Mehrheiten. Insofern ist das, glaube ich, völlig normal. Und klar ist es auch eine Aufgabe jetzt von uns als CDU, als stärkste Fraktion in der Vergangenheit, ist es den Grünen zugefallen, zu schauen, wie man auch andere mit einbinden kann. War es, glaube ich, auch ein bisschen der Oberbürgermeisterwahl im vergangenen Jahr geschuldet, dass danach sich die Fronten so ein bisschen verfestigt hatten, dass es immer ein rot-rot-grünes Abstimmungsverhalten gegeben hat, weil insbesondere die SPD den Verlust des Oberbürgermeisterpostens noch nicht ganz verkraftet hat.
Frau Wellenreuther, wollen Sie sich mehr einbinden lassen?
Ich kann da nur unterstreichen, was Dr. Kranz gesagt hat. Das ist ja auch das Schöne an Kommunalpolitik. So die besten Ideen finden ihre Mehrheiten. Weil es jetzt angesprochen wurde, in der letzten Haushaltsberatung, da wurden natürlich nochmal wichtige Projekte abgesichert, auch gerade im sozialen Bereich. Haben wir gesehen, da ist eine große Schieflage entstanden während Corona und anderen Krisen. Da wurde schon nochmal draufgesattelt, das ist richtig. Das hat dem einen oder anderen Gemeinderat nicht so gefallen, aber das ist halt Demokratie und wir stehen ja auch für verschiedene Sachen, von daher ist das ganz normal. Was ist das Thema, wollen wir uns einbinden lassen? Ich habe es vorhin gesagt, wir sind eine starke politische Kraft in Mannheim, wir wollen es weiter sein und wir wollen natürlich weiterhin Mannheim gestalten. Das machen wir konstruktiv, ich glaube, so hat man uns auch die letzten Jahre wahrgenommen und die Schnittmengen auch zu einer CDU sind sicherlich da. Im Moment läuft ja gerade die City Factory und wir sehen ja, dass da...
Also das ist ganz kurz, um zu erklären, da werden alle Beteiligten der Innenstadt an einen Tisch gebracht, um Ideen über die Zukunft der Innenstadt zu entwickeln.
Genau, und da werden jetzt gerade auch Entscheidungen getroffen, die sicherlich im Interesse von uns allen sind in Richtung weitere Attraktivität der Innenstadt. Und das ist genau der Spirit, den ich mir für die nächsten 5 Jahre wünsche. Wir haben sicherlich spannende Mehrheitsverhältnisse. Ich habe vorhin mal so bei dem einen oder anderen Projekt rumgerechnet, was für Konstellationen da rauskommen könnten. Das macht, glaube ich, die nächsten 5 Jahre super spannend für uns, aber auch arbeitsintensiv, weil man natürlich mehr Gespräche führen muss. Aber dafür sind wir angetreten, um Mannheim besser zu machen.
Ich finde es schon sehr schön, dass das Beispiel City Factory gewählt worden ist, weil in der vergangenen Legislatur war es immer so, dass wir vom ehemaligen Oberbürgermeister noch eingefordert haben, dass wir das Thema Innenstadtentwicklung und Verkehrsentwicklung in der Innenstadt gemeinsam denken müssen und dass alle an einen Tisch müssen. Das hat tatsächlicherweise erst nach dem neuen Oberbürgermeister oder mit dem neuen Oberbürgermeister funktioniert. Dass du das jetzt gut findest, freut mich sehr. Da gibt's ja schon mal Ansatzpunkte, wo man drüber sprechen kann.
Jetzt haben wir nicht nur eine große AfD-Fraktion im Gemeinderat, sondern auch Stand jetzt noch 5 Einzelstadträte.
Nee, tatsächlich hat sich schon die erste Fraktion angekündigt. Aus Linke, Tierschutzpartei und Klimaliste. War ein Instagram vom Dennis Ulas und der Klimaliste, glaube ich, zu lesen.
Gut, 2 Einzelstadträte weniger, bleiben noch 3. Es gibt einen bei Mittelstand für Mannheim, Herr Kranz, den kennen Sie ganz gut. Der war früher bei der CDU. Könnten wir den nicht in Ihre Fraktion einbinden, Egon Jüttner?
Wir haben uns im Herbst entschieden, Egon Jüttner nicht nochmal aufzustellen, weil er in den vergangenen 2-3 Jahren praktisch kaum noch an der Gemeinderatsarbeit teilgenommen hat. Und ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt einbringt. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so, dass er auch nochmal bei uns mitmachen wollen würde. Deswegen bin ich mal gespannt, wie häufig er auch in der Zukunft kommt. Seit den Etatberatungen im Dezember haben wir ihn im Gemeinderat nicht mehr gesehen. Aber ich will vielleicht bei dem Punkt kurz einhaken, diese kleinen Parteien. Es ist mir wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen. Hören die kleinen Parteien jetzt sicherlich nicht gerne, aber dieses Stimmverteilungssystem, c'est la gueule chez pas, nachdem die Sitze im Gemeinderat verteilt werden, hat schon eine erhebliche Ungerechtigkeit. Wir haben 21,6% und haben damit bei 10 Sitzen 2,16% pro Sitz gebraucht, um diesen zu erringen. Eine Klimaliste, die 1,2% hat, bekommt mit 1,2, also fast der Hälfte dessen, was wir pro Sitz benötigen, schon ihren ersten Sitz. Ich glaube, dass das einfach auch dann am Ende zu einer Zersplitterung eines Gemeinderates führt und auch Mehrheitsbildungen effektiv und kontinuierlich verhindert. Also wir werden es vielleicht auch hin und wieder erleben, so wie das in Heidelberg oder in Freiburg in der Vergangenheit schon der Fall war, dass sich sozusagen komplett widerstrebende und widerstreitende Interessen Mehrheiten in so einem Gemeinderat finden können. Das ist nicht gut. Und deswegen muss man da auch nochmal drüber nachdenken. Das haben wir nicht als Kommune in der Hand. Das ist eine Landesentscheidung, eine Wahlrechtsentscheidung. Früher wurde nach Haare-Niemeyer oder nach De Hond verteilt. Da sind die kleineren etwas benachteiligt worden. Ich will nicht, dass die größeren bevorzugt werden, aber ich glaube, es muss doch möglich sein, dass man ein System findet, wo sozusagen ich für jeden Sitz die gleiche Anzahl an Stimmen benötige und dass es nicht so ist, dass ich von unten bevorzugt werde oder als große Fraktion bevorzugt werde. Da muss man, glaube ich, nochmal dran gehen. Und ich bin jetzt kein Mathematiker, ich werde es auch nicht errechnen können, aber ich bin mir sicher, es gibt intelligente Leute, die da ein neues System aufstellen können.
Ihre Partei in der Landesregierung, haben Sie schon mal vorgefühlt, ob man das angehen will?
Also ich werde es jetzt tun, weil es war ja schon das letzte Mal durchaus ein Thema, aber es war das letzte Mal noch nicht so intensiv. Jetzt sieht man ja, es wird immer mehr. Wenn man jetzt einfach mal nur die einzige Partei in Anführungszeichen, die nicht in den Gemeinderat gewählt worden ist, mit einem Sitz betrachtet, das waren diese Autofahrer, ich sage jetzt einfach mal Autofahrerpartei. Diese Autofahrerpartei hatte ja nur, glaube ich, 4 oder 5 Kandidaten überhaupt von 48. Hätten die 48 Kandidaten zusammengebracht, gebe ich die Prognose ab, hätten die auch einen Sitz gehabt. Und wenn meine Partei in 5 Jahren sagen würde, jetzt haben wir den Kranz lang genug gesehen und ich würde mit meinem Freundeskreis eine Liste aufmachen, wäre ich auch wieder im Gemeinderat. Das kann es doch nicht sein. Da muss doch irgendwo eine Fundamentierung vorhanden sein und nicht irgendwie nur so Ein-Themen-Parteien. Also nichts gegen den Herrn Parmentier und den Tierschutz. Aber das ist sehr eindimensional und deswegen glaube ich, an der Stelle muss man auch unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten darüber nochmal sprechen.
Kommen wir zu den anderen beiden Parteien mit einem Sitz, über die wir bislang noch nicht gesprochen haben. Es ist die satirische Die Partei und die Mannheimer. Der Herr Bischof von der Partei hat schon gesagt, er ist politisch eher der Typ für einen One-Night-Stand als für eine langfristige Bindung. Heißt, er will sich keiner Fraktion anschließen. Auch der Julien Ferrat hat gesagt, ihm fehlt bislang die Fantasie, sich einer der Fraktionen anzuschließen. Wie schätzen Sie die beiden ein, Frau Wellenreuther?
Die sind schwer einzuschätzen. Denn Herr Ferrat habe ich ja auf Podien wahrgenommen und erlebt. Er war ja auch schon im Gemeinderat. Von daher muss man ihn, glaube ich, nicht einschätzen, sondern hat Erfahrungswerte.
Zum Beispiel, dass er mal bei den Haushaltsberatungen mehr als 300 Anträge gestellt hat.
Genau, generell viele Anfragen, Anträge. Ich bin gespannt, ob es einen 5-jährigen Entwicklungsprozess gab. Und den Herrn Bischof habe ich tatsächlich noch nicht kennengelernt. Von daher auch hier wird es spannend zu sehen, wie er sich in die Gemeinderatsarbeit einbringt. Mit Lea Schollkopf hatten wir ja einen Teil der Liebpartie, wo es sicherlich ein konstruktiver Austausch möglich war. Von daher bin gespannt.
Es gab ja durchaus so ein paar Überraschungen nach der Kommunalwahl. Herr Granz, was war für Sie die größte Überraschung? Positiv oder negativ?
Also positiv war die Überraschung schon gegeben, dass der Herr da reingekommen ist. Wobei ich hatte im Vorfeld auch durchaus auf ihn gewettet als Überraschungskandidat, der es schaffen könnte, weil er vor 5 Jahren relativ weit hinten kandidiert hat und auch einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Und deswegen war er schon ein Überraschungskandidat, aber ich hatte ihn auf dem Zettel sozusagen. Umgekehrt, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wir haben auch versucht, unterschiedliche Communities anzusprechen. Wir hatten eine sehr, sehr engagierte und auch meines Erachtens eine sehr, sehr politische Frau mit der Ganymede Salihu auf der Liste, die einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht hat und die vor allem auch in Social Media Wahlkampf gemacht hat. Das hat aber nicht funktioniert. Die ist leider nach hinten ein bisschen durchgerutscht. Das hat mich negativ überrascht.
Der Herr Dörr ist vor 5 Jahren von 46 auf 14 hoch tatsächlich. Ähnliches Phänomen haben wir auch bei Samantha Höss gesehen bei der SPD. Auch eine Polizeibeamtin. Hat das nach dem Marktplatzfall vielleicht eine Rolle gespielt?
Also ich glaube noch nicht mal nach dem Marktplatzfall, sondern grundsätzlich. Wir hatten bei uns auf der Liste mit der Nadine Schüler eine Krankenschwester, die in den hinteren Plätzen platziert war und die aus persönlichen Gründen auch gar nicht so viel Wahlkampf machen konnte, hat aber auch super Ergebnis erzielt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass eine Wertschätzung für gewisse Berufsgruppen vorhanden ist. Wir haben es auch bei uns an der Liste zum Beispiel gesehen, wer einen Doktorentitel hat, hat gut abgeschnitten. Ich habe spaßeshalber zum Christian Lammerde, der ja auch ein sensationell tolles Ergebnis eingefahren hat von Platz 47, wo man eigentlich nicht so drauf guckt, den 48er, den hat man immer so ein bisschen im Blick als speziellen Platz, ist auf 13 hochgerutscht und habe gesagt, wenn du ein promovierter Tanzlehrer gewesen wärst, dann wärst du drin gewesen.
Frau Wellenreuther, was hat Sie am meisten überrascht bei den Personalien?
Tatsächlich habe ich jetzt nicht so eine mega Überraschung. Wir haben uns super gefreut, dass Mia Helbig bei uns den Platz halten konnte und jetzt Teil der neuen Fraktion ist. Da hatten wir ein bisschen Sorgen, ob so eine junge Person da vielleicht dann doch nicht den Vertrauensvorschuss von der Wählerschaft bekommt. Aber bei uns auf der Liste hat man gesehen, dass wir eine andere Wählerschaft haben als andere Parteien. Bei der SPD war es ja schon so, dass junge Menschen tendenziell eher nach hinten gefallen sind. Bei uns war es jetzt nicht so. Das freut mich, dass unsere Wählerschaft da auch Vertrauen in unsere Listenqualität hat. Und genau, Samantha Hirst war natürlich die Riesenüberraschung des Tages. Ich bin am Dienstag im Sportausschuss gewesen, wo ihr Vater Teil ist. Und der wusste, glaube ich, auch nicht so recht, ob er jetzt lachen oder weinen soll über sein Nicht-Reinkommen, was natürlich super schade ist. Ja, auch er, tolle Persönlichkeit. Aber der Name Hirst wird weiterhin im Gemeinderat sein und ich glaube, das ist eine Bereicherung.
Ja, Helbig ist ja erst 18. Ist das eigentlich die jüngste Stadträtin dann, die Mannheim hier hatte? Wir hatten uns in der Redaktion schon überlegt.
Ich habe sowas auch gehört, ja. Also auf jeden Fall vom Alter her jünger geht, glaube ich. Wobei doch mit 16 hätte man ja kandidieren können. Genau, müsste man mal noch in die Archive gucken.
Das werden wir machen. Kommen wir zum Schluss, zu der Schlussfrage, die wir allen Gästen stellen. Sie lautet, was machen Sie am Wochenende? Ist ja für Sie beide jetzt ein besonderes Wochenende, nämlich das erste ohne Wahlkampf. Was haben Sie sich vorgenommen, Herr Kranz?
Also am Sonntag ist Fest an der Markuskirche und seit 17 Jahren stehe ich da am Grill, großer Holzkohlegrill und grille Steaks, so 350, 400 Stück und das mache ich dieses Jahr auch.
Und Sie, Frau Wellenreuther?
Die EM startet diese Woche. Ich freue mich auf das erste EM-Spiel am Freitag und der Wahlkampf war lange. Die Uni ist ziemlich liegen geblieben. Ich habe noch ein bisschen was nachzuholen.
Und letzter Tipp, wer wird Europameister?
Deutschland.
Schließ mich an.
Werden Sie überprüfen. Und das war Mensch Mannheim für diese Woche. Eine wirklich besondere Folge, wie wir finden. In 14 Tagen hören wir uns dann hoffentlich wieder. Informiert euch in der Zwischenzeit sehr gerne über alle Themen, über die wir hier gesprochen haben und sprechen. Und natürlich noch viel mehr auf mannheimer-morgen.de. Am besten geht das mit einem MM Plus Abo. Mit dem habt ihr unbeschränkten Zugriff auf alle unsere Inhalte aus Mannheim und der Region. Ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche EM wünschen euch Florian
und Timo. Bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.